Ja, ich predige heute über Leiterschaft in der Bibel. Und es ist immer so eine Sache, die Bibel, die kennt auf alle Fälle ganz viele Führungspersönlichkeiten, die einen richtig guten Job machen. Und das ist schon fast von Anfang an der Bibel. Also der Klassiker, das ist Noah, wie er den Bau der Arche logistisch auch verantwortet, wie er dafür sorgt, dass ihm ausreichend Holz da ist und sich so um alles kümmert. Wir haben die Erzeltern Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob, Lea, Rahel, Josef und dann natürlich Moses. Ihr kennt alle diesen Film mit Charles Heston, so wie er da am Roten Meer steht und dann die Gemeinde Israel durch das Rote Meer führt. Und dann Josua, Jericho, die ganzen Richter und die Könige, vor allen Dingen David. Und dann im Exil Daniel und danach Menschen wie Esra und Nehemia. Und dann haben wir im Neuen Testament Jesus und die ganzen Apostel, Petrus, Paulus und so weiter. Und ich könnte noch ganz viele Namen aufzählen. Und ihr kennt die meisten. Und wenn nicht, dann setzt euch mal hin und lest ihre Geschichte. Und wenn wir dann die Geschichten so nebeneinander legen, dann werden wir feststellen, dass jeder dieser Leiter auf eine andere Art und Weise leitet. Und das ist auch klar, weil jeder Leiter, der steht vor anderen Herausforderungen. Also Moses, der vollbringt Großes, als er es schafft, das Volk hinter sich zu einen und aus Ägypten auszuziehen. Und dann die großen Herausforderungen, die warten dann aber in der Wüste auf ihn. David ist jemand, der muss sich sein ganzes Leben, der kommt nie wirklich zur Ruhe, der ist irgendwie immer so im Kampfmodus drin. Er muss immer damit rechnen, dass ihm irgendjemand ans Leben will. Und selbst als er König ist, hört es noch nicht auf. Daniel, das ist jemand ganz anderes. Das ist nicht so, dass das Wesentliche, dass er Machtbefugnisse hat. Die werden ihm geschenkt. Er muss sehen, dass er in einem heidnischen Umfeld irgendwie mit seinem Glauben durchkommt. Und dadurch hört er, durch sein Vorbild. Und Nehemia, das ist auch ein persischer, also auch ein Beamter am persischen Hof. Aber der hat ein bis zwei Generationen später schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Und der baut dann die Stadtmauer wieder auf. Der hat, glaube ich, letzte Woche was drüber gehört. Dann haben wir die ganzen unterschiedlichen Christen der ersten Generation, den großmäuligen Petrus und den sensiblen Johannes, den strengen Jakobus und eben den rastlosen Paulus, der praktisch von Ort zu Ort hetzt, praktisch geradezu, und dann noch den seelsorgerlichen Barnabas. Leiterschaft in der Bibel. Das heißt, dass wir aus der Bibel nicht die eine biblische Methode von Leiterschaft extrahieren können. Und sollte hier je jemand bei euch vorne stehen, der sagt, so geht biblische Leiterschaft, dann solltet ihr vorsichtig sein. Leiterschaft in der Bibel heißt, dass Gott Menschen beruft. Ganz unterschiedliche Menschen. Nicht, dass er ein Leiterschaftsprinzip hat, sondern dass er Menschen beruft. Und dann erfüllt jeder dieser Menschen die ihm oder ihr gestellten Aufgaben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also die Bibel, das ist keine Management-Bibel, sondern sie enthält die Geschichte von Menschen, die von Gott vorbereitet werden und dann für die Aufgabe der Leitung befähigt werden. Ja, die Fähigkeit zu leiten, das ist ja an sich erstmal etwas ganz Profanes. Menschen, die leiten, die anführen, die erleben wir fast täglich. Wenn ihr morgens hier in den Bus steigt, um zur S-Bahn oder zur U-Bahn zu fahren, dann führt euch der Busfahrer, leitet euch der Busfahrer. Wenn wir den Fernseher anschalten, dann sehen und hören wir Markus Söder, Horst Seehofer oder Angela Merkel oder wie sie auch alle heißen. Es gibt viele Menschen, das sind Führungspersönlichkeiten, die können gut leiten, aber Leitung in der Gemeinde, das ist was ganz anderes, weil Leitung in der Gemeinde, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und das wird schon ganz am Anfang sehr plastisch, wenn es immer wieder heißt im Zusammenhang bei den Richtern, da fiel der Geist des Herrn auf ihn. Und dann war er befähigt, dann alle hinter sich zu ein und dann eine Schlacht zu schlagen. Und wenn im Apostelgeschichte 13, Vers 2 der Heilige Geist sagt, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, dann ist neben in diesem Werk, das natürlich Heilungen mit dabei, davon lesen wir dann ja Evangelisation und Lehre, eben auch die Leitung der jungen Gemeinden in der ersten Zeit mit eingeschlossen. In 1. Korinther 12, Vers 28 wird von der Geistesgabe, dem Charisma des Leidens gesprochen. Auf Griechisch Kybernesis. Und das ist, sonst ist es die Aufgabe eines Steuermanns, so an Bord eines Schiffes. Also, und das war nicht nur irgendwie einer, der dieses große Steuerrad hielt, sondern der war auch Lotse, Lenker und auch Leiter. Der war im Grunde Kapitän und Steuermann zugleich. In der griechischen Literatur war das auch schon praktisch ein Wort für Leiten, die Richtung erkennen, vorgeben und lenken. Der Heilige Geist beruft Menschen, indem er ihnen die Gabe der Leitung gibt. Und manchmal ist es den Menschen klar, worum es geht, meistens aber nicht. Und wenn wir in die Bibel schauen, das ist ja irgendwie sehr sympathisch oder auch charmant, dann ist die Standardreaktion bei den Berufenen erstmal Ablehnung und oft sogar ganz gut begründet. Und dann ist es meistens so, dann entsteht so ein Dialog zwischen Gott und den Menschen und in dessen Verlauf wird dann der Einwand sogar zur Begründung für die Berufung. Also, Moses, der stellt fest, dass er nicht gut reden kann. Gideon, der findet seine Familie zu unbedeutend und zu unwichtig, als dass er irgendeine Wirkungsmöglichkeit hätte. Jesaja empfindet sich als zu sündig. Jeremia empfindet sich als zu jung. Jona, der sagt gar nichts, der haut gleich ab. Ich habe einen kleinen Dialog gefunden, der das also ganz gut ausdrückt. Herr, ich kann nichts. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Ganz, ganz sicher? Ganz, ganz sicher. Du hast die Gabe der Hartnäckigkeit. So jemand kann ich gebrauchen. Ja, also ihr merkt es, es ist so oft. Also indem wir mit Gott ins Gespräch kommen, da wird so die Berufung festgemacht. Und es ist sogar so, dass er unsere Einwände nehmen kann und uns dann halt so gebrauchen kann. Und dahinter steckt ein Muster, das beschreibt Paulus in 1. Korinther 1, Abvers 25. Da habt ihr aus diesem Abschnitt, habt ihr auch diesen Vers mit dem Wort vom Kreuz. Da heißt es, die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also damit wird es nochmal so gesagt im Grunde, die ganzen Leute, die da Einwände haben, das ist ja so, Mose kann nicht richtig reden. Gideon, der kommt aus einer unwichtigen Familie und wenn Jesaja sagt, siehe, ich bin viel zu sündig, dann ist das ja richtig. Aber Gott, der nimmt unsere Unfähigkeiten, unsere Einschränkungen, unsere Grenzen auf und ist in der Lage, das umzukehren und das sogar noch zu einer Bestätigung zu machen. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass der Chefposten in der Gemeinde schon besetzt ist, und zwar auf Dauer. Ihr kennt ja dieses Bild von der Gemeinde als Leib Christi und in Epheser 4, Vers 15 wird es nochmal weitergedacht. Da heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also Christus ist das Haupt der Gemeinde, Christus ist der Leiter der Gemeinde und auf ihn ist alles ausgerichtet und von ihm kommt alles her. Und ihr seid keine Gemeinde, weil ihr euch gegenseitig alle so nett findet oder weil ihr alle die gleichen Interessen hättet. Ihr seid nicht hier, weil ihr am Sonntagvormittag nicht irgendetwas anderes noch zu tun hättet. Ihr seid hier, weil euch allen die Erfahrung gemeinsam ist, dass ihr mit eurem Leben in Eigenverantwortung nicht weitergekommen seid. Ihr seid hier, weil Jesus euer Steuermann ist. Ihr habt euch Jesus übergeben und habt ihm gesagt, führe mich durch deinen Heiligen Geist. Ich schaffe es nicht alleine. Alleine werde ich immer wieder mit meinen guten Vorsätzen scheitern. Ich brauche immer wieder deine Vergebung, Herr Jesus, weil das Trachten meines Herzens böse von Jugend auf ist. Und das ist das, was euch als Gemeinde zusammengeführt. Und wir wissen es alle, Gott ist gnädig. Er vergibt uns allen durch den Tod Jesu am Kreuz unsere Schuld. Und er steht uns bei durch seinen Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist ist Christus in uns. Und das ist eigentlich diese super gute Nachricht, dass wir uns nicht erst mühsam auf dem Weg zum Himmel machen müssen, entweder durch irgendwelche esoterischen Geheimlehren oder durch irgendwie die Ansammlung von guten Werken, sondern dass Christus schon hier ist, dass er in uns lebt, dass er in dir lebt. Christus lebt in mir ganz nah in meinem Herzen. Und dadurch ist eine Wende möglich, dadurch ist ein echter Wechsel möglich, echte Veränderung. Und darum richten wir uns auf Christus aus und darum ist das, was er getan hat, wesentlich für uns. Und das ist natürlich klar, das ist ein Lernprozess, der auch nicht von heute auf morgen gelingt. Und das sehen wir am besten in den Evangelien. Das ist so die Begriffsstutzigkeit der Jünger. Also Jesus macht sich ja kurz vor seinem Tod nach Jerusalem auf und die Jünger, die kapieren ja schon, da steht irgendetwas an. Und die dachten so, jetzt kommt der große endzeitliche Kampf. Und direkt im Anschluss das jüngste Gericht und dann geht es los. Und dann wollen sie fix sein und darum sprechen Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, Jesus an. Ob sie nicht schon in der nun bald anbrechenden Gottesherrschaft mit Jesus auf dem Thron sitzen dürfen. Und Jesus lehnt dieses Ansinnen ab und stellt dann ganz grundsätzlich in Markus 10 fest, er sagt da, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist die einzige universal gültige Aussage in der Bibel zum Thema Leitung. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, das, was hier im Zusammenhang mit dem Thema Leitung und mit Dienen so gesagt wird. Das gilt natürlich auch im Umgang mit den ganzen anderen Charismen, Gnadengaben. Gnadengaben werden uns anvertraut, damit wir damit dem Leib Christi dienen und ihn verherrlichen. Nicht für uns selbst. Und in Philipper 2, Vers 3 stellt Paulus grundsätzlich fest, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Vielleicht kennt ihr hier dieses Schema. Das ist ja so, wie Leitung üblicherweise abläuft. Von oben werden die Richtlinien vorgegeben und unten werden sie umgesetzt. Und bei Jesus sieht das anders aus. Also Leitung als ein Dienst. Da ist es sozusagen, wer der Erste sein will, wer groß sein will, der soll aller Diener sein. Und das ist übrigens, denkt er, ja, okay, kennen wir auch aus der Geschichte, alter Fritz, der König als der erste Diener des Staates. Aber da ist ein Unterschied, weil wenn der alte Fritz sagte, dass er der erste Diener des Staates ist, dann steht er immer noch an erster Stelle. Also es sind zwar alle Diener, aber er ist eben der oberste Diener. Leitung als Dienst. Jetzt könnte man sagen, das bedeutet Herrschen als Dienen, indem man als Leitender immer zur Stelle ist. Also immer alles für die Menschen in der Gemeinde macht, so aber letzten Endes die Gemeinde unmündig hält. Das wäre dann immer ungefähr so, wenn ich für meine Kinder 12 und 10 Jahre, was lieben sie nicht, Hausaufgaben, wenn ich immer die Hausaufgaben für sie mache. Und das würde ihnen nicht gut bekommen. Ich habe das so als Kind und Jugendlicher mitbekommen, mein bester Freund, also ich habe damals in Frankfurt gewohnt, bei dem war das so, zumindest was die Bilder für den Kunstunterricht anging. Der konnte einfach nicht malen. Und seine Mutter, die konnte so ganz gut malen und die hat zu Hause immer die Bilder für ihn gemalt. Und dann den Lehrern ist es nie aufgefallen, ja, dann halt während des Unterrichts hat er immer möglichst wenig gemacht, damit die Mutter hinterher möglichst wenig korrigieren musste. Und anfangs waren das noch so Co-Produktionen, da hat er noch ein bisschen was gemacht, nachher hat er gar nichts mehr gemacht. Hat gar keinen Malstift mehr angerührt. Also, das kann es nicht sein. Ne? Leitung als Dienst bedeutet auch nicht, ich diene und lasse die anderen führen. Das ist ja so ein Laissez-faire-Stil. Der ist ja durch die 68er aufgekommen. Der hatte damals seine Berechtigung gehabt. Auch als Gegenbewegung zu dem sehr autoritären Führungsstil. Auch der aus der Zeit des Nationalsozialismus kam. Einfach nichts mehr vorgeben, die Gruppe machen lassen und am Ende kommt etwas ganz Schönes dabei raus. So eine anti-autoritäre Erziehung, wissen wir, das ist heute nicht mehr so angesagt. Und oft, das wissen wir, zeigt sich Liebe und Verantwortung darin, gerade darin, dass man Grenzen aufzeigt oder Richtlinien vorgibt, weil man aus Erfahrung weiß, wo bestimmte Fallstricke lauern. Und trotzdem, wir merken, der Laissez-faire-Stil, der hält sich. Und auch so dieses andere Führungsstil, die wir sonst so kennen, die halten sich auch, gerade in der Gemeinde. Und es ist natürlich immer einfacher zu sagen, ja, also Leitung in der Gemeinde ist nicht das und ist nicht das. Und wenn ich nach einem positiven Bild in der Bibel suche, finde ich, also als ein Bild, das Bild des Hirten. Und das ist natürlich wieder auch etwas missverständlich, weil wir haben ja als eine ganz genaue Vorstellung, wie der Hirtendienst aussieht. Also Pastor, wisst ihr, ist das lateinische Wort für Hirte. Im Neuen Testament ist der Hirtendienst ein eigenständiges Charisma. Und deswegen verstehen wir den Hirtendienst meistens als einen nachgehenden, seelsorgerlichen Dienst. Aber im Alten Testament ist der Hirtendienst, das ist ein Königsdienst. In Hesekiel 34 ab Vers 2 musste sich die Führungsschicht der Juden harte Worte anhören. Also da kriegt der Prophet gesagt, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also da ist die Oberschicht, die Führungsschicht, diejenigen, die die Verantwortung haben, die werden hier als Hirten angesprochen. Und gerade wenn wir das so sehen, den Hirtendienst als einen Königsdienst, damit sind wir wieder bei David, dem Hirten und König des Alten Testaments. Und darum soll es jetzt den Rest der Predigt gehen. Ich werde so einzelne Stationen so von David, werde ich mal so anschauen und dann deutlich machen, wie biblische Leitung aussehen kann. Also es fängt schon nach seiner Berufung an und direkt nach seiner Salbung heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13, der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Also David, der muss gar nicht mehr sein und darstellen, als er ist, der muss nicht von sich aus produzieren. Das Entscheidende, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes, die ist ihm zugesprochen. Die kommt mit der Salbung zu ihm. Und das Besondere an David ist eigentlich, damit fängt es an, dass er diese Salbung wertschätzt, dass ihm diese Salbung etwas wert ist, dass es für ihn nicht Selbstverständliches ist, so wie es zum Beispiel auch für Saul war. Und das wird ja gerade auch im Umgang, wird Saul deutlich, sein großer Respekt vor der Salbung Gottes. Der Geist des Herrn bleibt von diesem Augenblick an bei ihm und David lebt in Beziehung mit Gott. Nimmt die Salbung nicht einfach schicksalshaft hin, sondern lässt sich auf die Gemeinschaft auch mit Gott ein. Ich möchte es so zusammenfassen. Davids Selbstbewusstsein hat seinen Ursprung allein in der Berufung durch Gott und seinen Erhalt in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Dann möchte ich bei seinem Kampf mit Goliath Halt machen. David kommt als jemand zum Kriegsplatz, er ist ja noch grün hinter den Ohren, der ist viel zu jung, aber sein Glaube und sein Gottvertrauen, die sind so stark, dass sie ihn sofort vor den Saul führen. Und David ist in der Lage, auf der einen Seite ist die Stärke Goliaths und die Lästerung, die ja ganz Israel einschüchtern. Und dem ist er in der Lage, dem seine eigene Gottesbeziehung entgegenzusetzen. Sein Glaube lässt ihn selbstbewusst und mit natürlicher Autorität auftreten, reden, überzeugen und handeln. Dann haben wir die Beziehung zwischen David und Jonathan. Und das ist ja schon mal so eine erste Sache, weil David nimmt ihn nicht in Kollektivhaftung für Jonathans Vater Saul. Er weiß, dass er sich auf die Loyalität Jonathans verlassen kann. Und es wäre ja Jonathan ein leichtes, David an seinen Vater auszuliefern. Und es muss Jonathan auch klar sein, dass David seinem eigenen Anspruch auf die Krone halt im Weg steht. Und trotzdem vertraut er ihn. Und das ist das Faszinierende. Jetzt kommen wir wieder zu dem David. David ist in der Lage, Freundschaft aufzubauen und zu leben. Er vertraut unabhängig von der Herkunft und Urteilen anderer. Ja, dann muss er ja flüchten vor dem Saul, so auf Dauer. Und er kommt eines Tages abgehetzt im Heiligtum vor Nob an. Und er schämt sich nicht, vor Gott als Bedürftiger anzukommen. Er macht aus seinem Zustand vor Gott und den anderen Menschen keinen Hehl. Er braucht Hilfe, sagt, was er braucht und bekommt Hilfe. Und daran können wir erkennen, wie David vor Gott tritt. Also er ist in seinem Glaubensleben, ist er kein Schauspieler, sondern er tritt als ein Bedürftiger ins Heiligtum ein. Er hat nicht so eine Inszenierung als Heiliger. Er ist offen in seiner Bedürftigkeit vor Gott und Menschen und macht sich nicht größer, als er ist. Ja, und dann ist er ja, diejenigen, die im Kindergottesdienst aufgepasst haben, wissen das, er hat ja im Verlauf der Flucht die Chance, zweimal Saul umzubringen. Und wenn er das tun würde, er könnte das rechtfertigen. Die Umstände sind letzten Endes so absurd, dass er sagen könnte, Gott hat ihn in meine Hand gegeben. Aber David widersteht der Versuchung. Er überlässt Gott das Handeln und zeigt Größe, indem er nicht Dinge selbst in die Hand nimmt, für die Gott einen eigenen Plan hat. Ja, und er ist dann ja irgendwann König über ganz Israel und eigentlich ist alles okay. Und er sagt so, jetzt baue ich für Gott einen Tempel. Und Gott, der verwehrt ihm diesen Plan und sagt, nee, dein Sohn Salomo soll das machen. Und ja, wie ist das? Wir haben ja manchmal auch so unsere Lieblingspläne und so, dass, ah, das möchte ich unbedingt machen und so. Und ja, und das ist auch so eine schöne Sache, so eine fromme Sache. Und dann sagt Gott, nee. Und dann sind wir oft taub und hören das nicht richtig. Und David ist anders, der nimmt das hin. Der besteht nicht auf seinem persönlichen Traum, Gott, was kannst du dagegen haben, ich mache das jetzt einfach, sondern er vertraut sich Gott an. Also David definiert sich nicht durch seine Leistung, sondern von seinem Auftrag her und der Verheißung Gottes. Also er bekommt dann ja die Verheißung der Kontinuität seiner Dynastie und das ist für ihn kein billiger Trost. Sondern David ist auch in der Lage, so das, was also Gott sagt, das ist ja manchmal so, wenn wir merken, also das, er klappt nicht und dann sagt uns jemand etwas Schönes, dann sind wir noch so, also was soll's, dann können wir das gar nicht richtig annehmen. Ne? Und David, der ist anders, der kann das annehmen. Er ist in der Lage, auch für seine Nachfolger, für seine Söhne und Enkel und noch weiter halt zu denken und dann einfach nur in der Hoffnung zu leben. Ne? Also er wird das halt nicht mehr mit erleben. Er wird nicht mehr den Tempel sehen, aber er freut sich, dass Gott bleibende Frucht schenkt. Ja, und das Kapitel endet dann mit Lobpreis. David lobt und preist Gott. Und das, obwohl Gott Davids Pläne abgelehnt hat. Also bei mir ist es so, ich brauche da immer noch mal so eine Karenzzeit, so von ein paar Wochen, bis dann so mein Ärger sich so gelegt hat, dass ich dann halt auch wirklich dann wieder Gott loben kann. Ja, eine der bekanntesten Davids Geschichte ist die Geschichte vom Ehebruch mit Bathseba. Und da muss man gar nicht drum herum hin, er versagt auf allen Ebenen, aber dann wieder vorbildhaft ist er im Umgang mit seiner Schuld. Also er kann zu seiner Schuld stehen. Also in dem Augenblick, als der Nathan zu ihm kommt, der muss ja sehr sensibel sein, weil der Überbringer einer schlechten Nachricht, der hat oft nicht mehr lange gelebt. Viele alttestamentliche Propheten werden umgebracht. Und David, der hat da auch nicht lange gefackelt. Aber David ist jemand, der in dem Augenblick, wo er sich im Licht Gottes sieht, da bekennt er seine Schuld und er ist in der Lage, auch aus der Vergebung zu leben, ohne dabei sein Selbstbewusstsein zu verlieren. Ja, und einige Jahre später plant Davids Sohn Absalom einen Aufstand gegen ihn. David ist davon überzeugt, also ist davon vollkommen überrascht. Also Absalom hat das ganz geschickt hinter seinem Rücken eingefädelt, ganz professionell vorbereitet. Und David, dem mächtigen König David, dem bleibt nichts anderes übrig, als aus Jerusalem zu fliehen. Und sein Leben ist ernsthaft in Gefahr. Und in der Situation gibt er sich mit seinen Zweifeln und Schwankungen in die Hand Gottes und dessen Handeln. Also man verlässt sich auf dessen Eingreifen. Ja, und dann haben wir noch die Sache mit der Volkszählung. In den 80er Jahren ging es ja hier sehr hoch her mit der Volkszählung. Und damals war die Geschichte auch mal Losungstext gewesen. Die Älteren unter euch können sich noch daran erinnern. Heute ist es eine ganz normale Sache und da regt sich keiner mehr auf. Aber damals war das ein Akt des Hochmuts, weil der hat sich gegen Gott gerichtet. Weil David Sachen wissen wollte, die damals Gott vorbehalten waren. Und Gott spiegelt ihm durch einen Propheten deutlich sein Fehlverhalten und als Folge der Zählung bricht die Pest in Israel aus. Ja, und David konnte sich nun zurückziehen, einfach halt die Decke über den Kopf ziehen und warten, bis die Heimsuchung wieder vorbei ist. Aber in der Krise übernimmt David auch Verantwortung. Er weicht der schwierigen Situation nicht aus, sondern er steckt nicht den Kopf in den Sand. Sondern er gibt sich auch hier wieder als Sünder hin. Er überlässt sich vollkommen dem Erbarmen Gottes und lebt so die totale Hingabe. Also wir merken, David ist nicht perfekt. Und das ist das, was ihn für heute auch halt interessant macht, seine Authentizität. Vor allen Dingen in der Beziehung auch zu Gott hin. Und das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes und zu einem Vorbild für uns. Weniger in seinem Handeln ist er Vorbild, sondern im Umgang mit seinen Fehlern. Er steht zu dem, was er tut, demütigt sich unter die Hand Gottes und übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Und jetzt schlage ich mal wieder den Bogen so zu den heutigen Führungskräften, die wir erleben. Das ist ja oft nicht vorhanden. Und das Paradebeispiel, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, das ist unser Graf Guttenberg. Ja, der könnte ja heute noch Verteidigungsminister sein. Ich schätze mal, wenn er damals nicht drüber gestolpert wäre, würde er jetzt wahrscheinlich in München sein und Ministerpräsident sein. Dass er zurücktreten musste, das lag nicht an der plagiierten Doktorarbeit. Das lag daran, dass er seinen Fehler lange nicht zugegeben hat, dass er ihn geleugnet hat und dann immer nur die Sachen so salamitaktikmäßig, immer nur die zugegeben hat, als es gar nicht mehr anders ging. Das ist ein ganz anderer Umgang. Und wenn der gesagt hätte, so am Anfang, ja, ich habe den Kopf verloren und so weiter, es war ein Fehler, der wäre jetzt heute, ja, vielleicht sogar schon der Nachfolger von Frau Merkel, wissen wir nicht. David lebt aus der Gottesbeziehung heraus. Aber das ist ja das, was dann auch die Politiker jetzt oder was Frau Merkel oder auch Frau Nahles im Umgang mit den Maßen, die haben ja gesagt, ja, wir haben uns geirrt. Ja? Und da steckt ja auch schon wirklich eine Größe drin, dass man das zugeben kann. Ist natürlich schon, das hätten sie eigentlich vorher wissen können, aber immerhin. Ja? Das Besondere, David lebt aus der Gottesbeziehung. Er lebt den Alltag mit Gott und das macht ihn interessant für uns. Und das übrigens nicht nur hier in der Gemeinde, das ist ja hier unser Glaube, der bewährt sich ja im Alltag. Und da warten ja auch viele Leitungsaufgaben auf uns. Also als Eltern habt ihr Verantwortung für eure Kinder. In der Freizeit engagieren sich ja viele nicht nur in der Gemeinde. Und auch auf Arbeit geht es ja darum, halt Verantwortung zu übernehmen. Und von daher möchte ich diese Predigt, ich habe gehört, dass ihr jetzt bald Gemeindeleitungswahlen habt und deswegen habe ich das so abgesprochen, möchte ich nicht nur in diesem Zusammenhang sehen. Das ist ja das große Privileg, das wir als Christen haben, dass wir zu unserer Schuld stehen können, dass wir zu unseren Fehlern stehen können, weil sie uns vergeben sind. Ja, und damit bin ich jetzt schon fast fertig. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Predigt auch erwartet hatte, wenn es um Leiterschaft geht. Also wenn ich solche Predigten so gehört habe, dann kommen meistens diese Anforderungen aus den Briefen des Neuen Testaments. Ein Diakon muss das, das und das oder ein Ältester soll das und das sein. Und ich sehe den Platz für diese Bibelstellen, die sich eher im persönlichen Leben, also im persönlichen Bibellesen oder auch im Hauskreis, dass man darüber spricht. Weil das gibt nicht diesen einen Typ von Leiterinnen und Leitern, sondern Gott beschenkt Menschen mit der Gabe der Leitung und das macht jeder auf seine Art und Weise. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier in Deutschland als Gemeinde so offen unseren Glauben leben dürfen und unsere Angelegenheiten selbstständig regeln können. Und ich bin mir sicher, dass Jesus sich auch in der vor euch liegenden Wahl als das Haupt und der gute Hirte der Gemeinde halt erweisen wird und dass er Menschen berufen wird mit der Gabe der Leitung. Menschen mit einem dienenden Herzen, die in der Lage sind, voranzugehen und dabei auch diejenigen Menschen im Blick haben, die ganz hinten versuchen, mit den Leuten vorne Schritt zu halten. Das ist dann vielleicht noch auch noch mal eine Erzählung von der Wiesen. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die arbeitet für einen großen Chemiebetrieb halt in Geretsried. Und das ist natürlich, das kennen diejenigen, man geht dann halt mit den Kunden halt zur Wiesen. Ja. Und dann das Schwierige war dann wohl der Rückweg zum Hotel wieder. Ja. Und halt so der eine, der wusste, wo das ist, der ging immer vorne weg und der ist losgestapft. Und es war dem ganz egal, wo die Leute hinten, die vielleicht auch nicht mehr so ganz nüchtern waren und die nicht wussten, ja, wie die dann wieder in das Hotel kommen sollten. Ja. Und sie hat mir das dann so erzählt, sie war dann diejenige, die so dafür gesorgt hat, dass dann hinten alle dann so mitkamen, dass da keiner dann halt abhanden kam. Und ich denke, Leitung, das heißt beides. Ja. Einerseits auch schon vorzumarschieren und dann aber auch das hinten mit im Blick haben. Das ist natürlich klar, man kann nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein, aber man kann als Leiter beides auch im Auge halten. Und ich bete auch für euch, dass das wirklich auch gelingt und dass eure Wahlen gut ablaufen werden unter der Führung des Heiligen Geistes. Amen.